Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Ach ja, diese Amerikaner und ihre Liebe zu Schusswaffen. Dieser Kult wird uns Deutschen wohl auf immer ein Rätsel bleiben.
Hey Sharpshots, this is Kirsten Joy Weiss, and for this week's Trick Shot, we're gonna do a segment I like to call Gun and Games. All right, 1, 2, 3, shoot. Gun and Games.
Also wir hatten in Deutschland eine Waffenkultur im 19. Jahrhundert, wie wir sie heute aus den USA kennen, beziehungsweise wie wir sie als durchschnittlicher Bundesdeutscher für die USA imaginieren. Das heißt, wir hatten einen weit verbreiteten Schusswaffenbesitz auch unter Jugendlichen und unter der erwachsenen Bevölkerung.
Waffen, so die Historikerin Dagmar Ellerbrock, gehörten im Deutschen Reich des 19. Jahrhunderts zum alltäglichen Leben dazu. Junge Männer gingen mit Messern, Degen und Pistolen in die Schule, Schusswaffen bedeuteten Prestige und der Waffenbesitz war weitgehend unreguliert. Kritisiert wurde die Waffenkultur auch damals schon, denn es kam immer wieder zu fahrlässigen Verletzungen und Tötungen. Nach dem Ersten Weltkrieg 1928 beschloss der Deutsche Reichstag dann ein umfassendes Gesetz über Schusswaffen.
Das Waffengesetz ist eine ganz wichtige Zäsur 1928 und wird im Wesentlichen in den Grundzügen unverändert auch über die verschiedenen Regimewechsel hinweg fortgeführt. Und das Waffengesetz ist offensichtlich ein wirksames Werkzeug, um auch das emotionale Verhältnis, was eine Bevölkerung zu Waffen empfindet, umzusteuern.
Historikerin Dagmar Ellerbrock sieht das Gesetz als wichtigen Schritt in Richtung Entmilitarisierung und vergrößert dann sofort den historischen Blickwinkel.
Wobei wir in Deutschland natürlich in einer Situation sind, dass wir viele verschiedene Faktoren haben, die in diesen Prozess einmünden. Also wir haben zwei verlorene Weltkriege von uns angezettelte, zumindest der Zweite Weltkrieg sehr deutlich von uns angezettelte, militärische Auseinandersetzungen mit desaströsen Gewalterfahrungen.
Behält man diesen historischen Blick ein wenig bei, sieht man paradoxe Konstellationen am Horizont. Im 19. Jahrhundert gingen Schüler reihenweise bewaffnet zur Schule und nichts passierte, beleuchtet Wissenschaftlerin Ellerbrock die Vergangenheit, um im Anschluss direkt die Gegenwartsperspektive einzunehmen.
Und gleichzeitig dazu die Kontrasterfahrung, die ich selber als Zeitgenossin habe, dass wir eben Amokläufe zunehmend haben, die Frequenz erhöht sich ja und wir alle mehr oder weniger noch immer ratlos davorstehen, was diese Amokläufe anschiebt, was diese Dynamik, diese Eskalation bedingt.
Genau diese gegensätzliche Situation treibt die Wissenschaftler um Dagmar Ellerbrock an. In ihrem Projekt Emotionen, Gewalt und Frieden am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung untersucht sie die emotionale Beziehung einer Gesellschaft zu Schusswaffen. Denn emotional ist der Umgang mit Waffen immer. Hierzulande diskutieren wir strengere Regeln und bisweilen auch das Verbot von sogenannten Killerspielen. In den USA pochen Schusswaffen Befürworter auf die amerikanische Verfassung, die das Recht auf Selbstverteidigung garantiert. Gegner von Schusswaffen fordern härtere Regeln, besonders für Kinder, mit Verweis auf die zahlreichen tödlichen Unfälle. Obwohl Emotionen so sehr mit Schusswaffen verbunden sind, stießen Dagmar Ellerbrock und ihre Kollegen nach eigener Aussage in eine echte Forschungslücke.
Niemand spricht ohne emotionale Einbettung, ohne emotionale Adjektive zu benutzen. Also obwohl die Gefühle eigentlich auf dem Tisch liegen, gibt es keine Forschung zu dieser Verbindung.
Der Fokus der Wissenschaftler liegt auf der Entstehung von Gewalt. Am Beispiel von Amokläufen wollen sie das Phänomen untersuchen. Gewalt ist keine unveränderliche Tatsache. Sie entwickelt sich im sozialen Zusammenspiel verschiedener Menschen. Gewaltprozesse können eskalieren, aber auch deeskalieren. Und Emotionen seien der Schlüssel, um Gewalt zu verstehen, so Ellerbrock.
Emotionen bündeln quasi Energie, Emotionen strukturieren Perzeptionen vor und Emotionen bedingen und lenken auch die Art und Weise, wie ein Akteur sich in soziale Prozesse einfügt. Und insofern ist es wichtig, Emotionen zu verstehen. Erstens zu verstehen, wo sie im sozialen Prozess relevant werden. Und zweitens zu verstehen, welche Emotionen auf welche Art und Weise für diese Eskalation oder Deeskalation wichtig sind.
Demütigung, mangelnde Anerkennung, Ohnmachtsgefühle sind genauso Themen des Forschungsprojekts wie auch die Faszination, die Lust- und Machtgefühle, die mit Gewalt verbunden sind. Die Forscher richten ihren Blick nicht nur auf den einzelnen Amokläufer, sondern auf das Gefüge aus Amokläufer, Medien, Politik und Öffentlichkeit.
Ein Amokläufer ist in eine Highschool eingedrungen. Er hält eine Gruppe von Schülern in einem Klassenzimmer fest und droht, sie zu erschießen.
Wie reagiert eine Gesellschaft auf Amokläufe?
Die Lyndhurst High School im Norden Kaliforniens. Niemand konnte ahnen, welche Tragödie sich hier abspielen würde.
Wie werden die Amokläufer in den Medien und der Öffentlichkeit dargestellt?
Er hat sich mit Musik hochgeputscht und sich wie Arnold Schwarzenegger angezogen. Es war eine einzige Fantasiewelt. Das Ganze war nichts als eine Fantasie.
Welche Emotionen werden dem Gewaltausbruch zugeschrieben?
Freitag, 1. Mai 1992, 11 Uhr vormittags. Anders als die meisten seiner Altersgenossen denkt dieser 20-Jährige nicht an das bevorstehende Wochenende. Im Haus seiner Mutter geht er ein letztes Mal den Plan durch, an dem er wochenlang gearbeitet hat.
Anders als in den eben dargestellten Szenen einer Fernsehdoku wollen die Wissenschaftler in ihrem Forschungsprojekt eine nüchterne Einstellung gegenüber Waffenbesitz und Gewalt einnehmen. Und der Blick in die Vergangenheit soll ihnen dabei helfen. Im Laufe der Zeit können sich Einstellungen gegenüber Waffen wandeln, wie das Beispiel Deutschland zeigt. Wandel und auch Entwicklung sind möglich. Und die Historikerin Dagmar Ellerbrock will herausfinden, wer oder was diese Entwicklung in Gang gebracht haben könnte.
Man kann natürlich besser verstehen, welche Kräfte, welche Konstellationen in vergangenen Gesellschaften genau diese Transformation vorangetrieben haben, begünstigt haben. Und das, finde ich, ist eine wichtige Perspektive, die politische Debatten um Gewalterziehung, um Bildung im Sinne einer friedenspolitischen Kompetenz unterstützen sollte.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.